Hallo und willkommen bei Her Story. Mein Name ist Jasmin und ich gehe mit euch regelmäßig auf die Suche nach Frauen und Queers, die viel bekannter sein sollten. Erstmal muss ich mich entschuldigen, dass ihr eine Woche länger als versprochen auf die neue Folge warten musstet. Ich bin tatsächlich letzte Woche durch Reiserei länger als erwartet und umfangreicher als erwartet davon abgehalten worden, die nächste Folge zu produzieren. Aber jetzt ist sie da und ich habe euch jemanden mitgebracht. Diese Frau ist euch wahrscheinlich ein Begriff, nämlich Josephine Baker. Und mir geht es darum, heute ihre Geschichte über den Bananenrock hinaus zu erzählen. Denn lange wurde nur die Geschichte der schwarzen Tänzerin im Bananenrock erzählt, die Europa in den 20ern im Sturm erobert hat. Aber es gibt eben auch andere Facetten des Lebens von Josephine Baker. Josephine Baker war der erste schwarze Weltstar, sie war bisexuell, sie war Geheimdienstagentin für ihre Wahlheimat Frankreich im Zweiten Weltkrieg. Sie schuf eine Regenbogenfamilie mit 12 adoptierten Kindern als lebender Beweis für friedliches Zusammenleben in kultureller und ethnischer Vielfalt. Und sie engagierte sich für die amerikanische Bürgerrechtsbewegung. Und das ist also wesentlich mehr als nur von der Tänzerin im Bananenrock zu sprechen. Die kleine Schwierigkeit bei Josephine Bakers Leben ist die, dass sie selbst mehrere Biografien in Auftrag gegeben hat. Und in denen gibt es jeweils unterschiedliche Aussagen, zum Beispiel zur Identität ihrer Eltern, aber auch zu ihrem Werdegang. Deshalb kann man nicht alle Details ihres Lebens wirklich mit hundertprozentiger Sicherheit festlegen oder ergründen. Aber was feststeht, ist, dass ihr Weg zum Weltstar absolut nicht absehbar war. Sie wurde als Freda Josephine McDonald am 3. Juni 1906 in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri geboren und sie wuchs in der Zeit der Rassentrennung heran. Vor allem in den Südstaaten waren ja Restaurants, Nahverkehr, Einrichtungen des öffentlichen Lebens, all das war streng nach Hautfarbe getrennt. Schwarze mussten Seiten- oder Hintereingänge benutzen, durften nicht neben Weißen sitzen und wurden generell wie Menschen zweiter Klasse behandelt. Und so in diesen Umständen wuchs also auch Freda Josephine McDonald auf. Ihre Kindheit war von Armut und Entbehrungen geprägt. Um ihren Vater ranken sich verschiedene Erzählungen, zu denen auch Josephine Baker selbst beigetragen hat. Es könnte ein jüdischer Schlagzeuger namens Eddie Carson gewesen sein, der also ihr Vater war, aber eindeutig geklärt ist das eben nicht. Sie hat dann einen Stiefvater, aber weil ihr Stiefvater keinen Job wirklich lange halten konnte, musste die Mutter dazu verdienen. Und die Mutter nahm Waschaufträge an. Und als auch das nicht mehr reichte, um Josephine und ihre Geschwister zu ernähren, musste sie mit 8 Jahren dann bei einer weißen Familie selbst als Hausangestellte in den Dienst gehen. Sie arbeitete als Kellnerin, als Babysitterin, als Dienstmädchen und sie erlebte den Rassismus schon in diesen jungen Jahren wirklich ganz akut. Eine Familie gab ihr kaum etwas zu essen, bei einer anderen Familie entkam sie nur ganz knapp sexueller Gewalt. Und als sie auf einer ihrer Arbeitsstellen einmal das Wasser zum Geschirrspülen zu lange erhitzte und Geschirr zerbrach, drückte die Frau des Hauses die Hände von Josephine ins kochende Wasser. Mit 12 schmiss sie die Schule und als Teenager war sie zeitweise sogar obdachlos. Sie verdiente sich mit Tänzen an Straßenecken einige Münzen dazu, um irgendwie über die Runden zu kommen. Und dann waren da auch noch 2 Ehen, wenn man die so nennen kann. Die erste schon mit 13 und die zweite, da ist sie 15 Jahre alt. Die erste Ehe ist wirklich sehr flüchtig, die dauerte nur wenige Wochen. Die zweite mit Zugbegleiter Willie Baker dauerte 4 Jahre. Und Baker behielt seinen Nachnamen dann, auch nach der Scheidung, und wurde unter diesem Namen also weltweit bekannt. Tanzen habe sie schon immer gern gemocht, hat sie später erzählt, eben auch als Form, um sich selbst auszudrücken. Und die Tänze der Schwarzen, auch Tänze ehemaliger Versklavter, die hatte sie schon als Kind beobachten können. Und dank ihres guten Gefühls für Rhythmus und auch dank ihrer Gelenkigkeit tanzt sie selbst eben auch sehr ausdrucksstark. Aber man kann auch sagen, ohne ihre Hartnäckigkeit hätte ihr Talent sie wohl aber nicht sehr weit gebracht. Denn sie spricht wieder und wieder den Manager einer Vaudeville-Show an und beschwatzt ihn regelrecht. Da ist sie 13 Jahre alt und sie beschwatzt ihn und belagert ihn so lange, bis er sie anheuert. Josephine will eigentlich auf der Bühne tanzen, aber tanzen durfte sie dort zunächst nicht, sie war nur Ankleiderin, denn für die Bühne, so hörte sie immer wieder, sei sie zu schwarz, ihr seht gerade nicht, dass ich Anführungsstriche in die Luft male, und auch zu dünn. Das waren die beiden Argumente, mit denen man sie immer wieder vertröstete. Und als sie dann schließlich doch auf die Bühne durfte, da tat sie etwas Neues. Sie gab nämlich die Komikerin und sie wirbelte mit übertriebener Mimik und Gestik über das Parkett. Und das war eben ganz, ganz anders als das, was andere Mädchen auf der Bühne machten. Die anderen Mädchen und jungen Frauen auf der Bühne tanzten damals meist in einer Reihe oder Formation. Und die Tanzschritte werden eigentlich immer synchron ausgeführt. Und Baker tanzt jetzt sprichwörtlich aus der Reihe. Und diese Show-Einlagen, die sie eben mit sehr viel Komik verbindet, die kommen beim Publikum sehr gut an. Mit dieser Tanztruppe hat sie St. Louis verlassen und ist nach New York gegangen und ist dort also als Komikerin in dieser Tanztruppe erfolgreich. Und nachdem sie das Publikum auf diese Weise wieder mal zum Lachen gebracht hatte, bekam sie dann nach einem ihrer Auftritte das Angebot, mit einer Tanztruppe in Paris aufzutreten. Josephine Baker fackelte nicht lange und sagte zu, und sie war also mit 13 Jahren nach New York gekommen und mit 19 Jahren bestieg sie nun ein Schiff nach Europa. Und Baker hatte keine Ahnung, was sie in Europa erwartete. Und die Ankunft war für diese sehr junge Frau 1925 auch ein Kulturschock. Denn der Rassismus, mit dem sie aufgewachsen war, der schlug ihr hier nicht auf die gleiche offene Art entgegen. Sie musste keine Eingänge für Schwarze benutzen, sie konnte in Restaurants neben weißen Menschen sitzen, weiße Menschen lächelten sie sogar an. Und Baker war vollkommen schockiert und von den Socken. Und sie verliebte sich in die Stadt und sie verliebte sich in das Land, in dem sie sich frei fühlte und in dem sie sich nicht wie ein Mensch zweiter Klasse fühlte. Dass sie zum Star wurde, basierte aber gerade auch auf den Vorurteilen gegen schwarze Menschen. Denn die Tanztruppe, mit der sie nach Paris gekommen war, die trat mit einer afrikanischen Tanzeinlage auf oder mit dem, was sich die französische Kolonialmacht damals als afrikanisch vorstellte. Also man versuchte, die französischen Vorlieben, die europäischen Vorlieben zu bedienen. Und Frankreich war zu dieser Zeit nun mal auch ein Land, das Kolonien hatte und in dem ganz ähnlich wie in anderen europäischen Staaten, die Kolonien hatten, rassistische Vorstellungen vorherrschten. Und wenn Josephine Baker auf der Bühne den Charleston tanzte, dann bediente sie solche Vorstellungen. Ihre Arme und Beine flogen wild in alle Richtungen, mit dem Gesicht schnitt sie Grimassen, die Augen verdrehte sie wild oder sie schielte. Und sie selbst gibt in ihren Memoiren auch zu, auf der Bühne die personifizierte Wilde gespielt zu haben, so nennt sie das. Und das steigerte sich dann nur noch, als Baker oben ohne tanzte und schließlich auch mit dem Accessoire auftrat, mit dem sie bis heute assoziiert wird, nämlich dem Bananenrock. Das waren übrigens künstliche Bananen, das nur am Rande. Aber diese Nummer, die war ein Hit. Paris war begeistert und wenig später war ganz Europa begeistert. Und hier stellen sich jetzt aber zwei Fragen. Hat Baker sich jetzt mit dieser Nummer rassistische Vorurteile zunutze gemacht und das weiße Publikum quasi mit den eigenen Waffen geschlagen? Oder haben ihre halbnackten und erotisch aufgeladenen Tänze und dieses clownische Schauspiel die Stereotype der exotisch-erotischen schwarzen Frau und der einfältigen Schwarzen noch verstärkt? Es lassen sich Argumente für beide Überzeugungen finden. Fest steht, dass ihre Tänze sie zum Star machten, und zwar weit über Paris hinaus. Ihre Auftritte fallen ja in die Zwischenkriegszeit, in der man in Europa nach neuen Formen der Unterhaltung regelrecht gierte. Kreative empfinden Länder wie Frankreich damals als Mekka, in dem sie sich künstlerisch frei entfalten können. Und wenn ihr an meine Folge zu den Frauen in Paris der Zwischenkriegszeit denkt, dann sind wir da ja unzähligen Amerikanerinnen begegnet. Zum Beispiel auch der Afroamerikanerin Bricktop, die dort eine Bar hatte. Gleichzeitig herrschte damals auch eine große Faszination für Jazz und für schwarze Kunst und Musik und Kultur vor. Und dass Josephine Baker so unkonventionell auftritt, das passt auch zum Bild der neuen Frau, die in den 20ern mehr und mehr gegen Rollenmodelle und Konventionen verstößt. Und das funktioniert für Josephine Baker aber sicherlich auch nur, weil sie so eine Art Zweiteilung vornimmt. Auf der Bühne spielt sie in Anführungsstrichen die Wilde, sie gibt sich aber sonst betont zivilisiert. Und weil ich gerade Bricktop erwähnt habe, mit ihr hatte Josephine Baker mindestens eine enge Freundschaft, den beiden wird aber auch eine Beziehung nachgesagt. Also Baker war bisexuell und soll Beziehungen mit mehreren bekannten Frauen gehabt haben, darunter auch die französische Autorin Colette und die mexikanische Malerin Frida Kahlo. Über die angebliche Beziehung mit Frida Kahlo stolpert man wirklich immer wieder. Es gibt sogar einen Film über Frida Kahlo, in dem diese Beziehung als Tatsache dargestellt wird. Es gibt in der Tat auch ein Foto, das die beiden zusammen zeigt. Also sie haben sich getroffen, als Kahlo für eine Ausstellung in Europa war. Aber anders als bei Colette, von der es Aufzeichnungen gibt, aus denen sich auf die Beziehung mit Josephine Baker schließen lässt, gibt es eben für eine sexuelle Beziehung zwischen Baker und Frida Kahlo meines Wissens nach keine eindeutigen Beweise. Das fände ich schon eine durchaus faszinierende, ein faszinierendes Pärchen, Frida Kahlo und Josephine Baker. Ich fände es großartig, wenn ihr wisst, wo man es nachweisen kann. Wenn ihr Quellen, eindeutige Quellen dazu gesehen habt, dann korrigiert mich gern und immer her mit den Infos. Baker spielte in dieser Zeit auch in mehreren Filmen mit, darunter La Sirène des Tropiques, die Sirene der Tropen. Das ist ein französischer Stummfilm von 1927. Und auch dieser Film ist voller Rassismen. Baker fällt erst in ein Fass mit schwarzem Kohlenstaub, dann in ein Fass mit weißem Mehl. Und sie reflektiert später und erzählt später, dass sie weinen musste, als sie den fertigen Film dann sah. Ihr Partner, der Italiener Giuseppe Pepito Abatino, der agiert gleichzeitig als ihr Manager und hatte einen wirklich guten Sinn fürs Geschäft. Denn er erkennt, dass die Presse und die Frauen sich nach allem reißen, was mit Josephine Baker zu tun hat. Man spricht über ihre Frisur, ihre Schönheit, ihre Kleidung, ihren Stil. Und das brachte Pepito und Baker also auf die Idee, eine eigene Beauty-Linie herauszubringen. Das gab es auch damals schon. Und die hat sich glänzend verkauft. Die Angebote prasselten in dieser Zeit regelrecht auf den jungen Star ein. Baker tanzte jetzt nicht mehr nur Varieté, sie tanzte Ballett, sie sang Opern und sie ging schließlich auf eine 2-jährige Tour durch Europa. Und wo sie auftauchte, war sie die Sensation. Baker und Pepito waren auch sehr gut darin, sicherzustellen, dass die Menge auch wirklich was zu sehen bekam. Josephine Baker führte einen Leoparden an der Leine spazieren oder sie lenkte vor dem Berliner Hotel Adlon einen Wagen, der von einem Vogelstrauß gezogen wurde. Aber die Welt war nicht so heil, wie es vielleicht scheint. In München bekam sie 1929 Auftrittsverbot, weil die Auftritte mit ihrer Revue als zu obszön galten. In Wien wurden die Kirchenglocken geläutet, als Warnung vor der Ankunft des, Achtung, Anführungsstriche, schwarzen Teufels. Und auch in Prag und Budapest gab es Auftrittsverbote. Josephine Baker schien sich auf diesen damals alltäglichen Rassismus in Europa weniger zu konzentrieren oder ihn aktiv zu ignorieren, denn sie erinnerte sich später lieber an die vielen Liebesbriefe und Geschenke, die man ihr zum Beispiel in Berlin zuschickte. Finanziell gesehen ist die Tour sicher ein großer Erfolg. Wenn von ihrem Ruhm in Europa gesprochen wird, dann finde ich das aber immer ein bisschen irreführend. Also ja, sie ist in Europa erfolgreich und sie ist ein Bühnenstar in Europa, lange bevor man ihr diese Aufmerksamkeit in den USA entgegenbringt. Aber wenn wir Josephine Baker als ersten schwarzen Weltstar feiern und uns damit aus europäischer Sicht dann selbst auf die Schulter klopfen, dann muss man auch ganz klar sagen, sie ist zum Star geworden, weil große Teile Europas sie als in Anführungsstrichen exotisch und erotisch begafft haben und mit den damals alltäglichen rassistischen Überzeugungen beäugt und beurteilt haben. Also man kann und sollte Josephine Baker durchaus als ersten schwarzen Weltstar feiern, aber Europa kann nicht so tun, als habe es damals in Sachen Rassismus moralisch so viel besser dagestanden als die USA. Baker selbst hoffte auch, dass ihr der Erfolg in Europa auch in den USA Anerkennung einbringen würde. Aber diese Hoffnung wurde bei einem Heimatbesuch 1936 wirklich bitter enttäuscht. Wegen ihrer Hautfarbe weigerten sich Hotels, ihr ein Zimmer zu geben. Und Baker kehrte traurig und auch trauernd nach Europa zurück, denn in der Zwischenzeit war ihr Partner Pepito überraschend an Krebs gestorben. In Europa hatten sich die Wolken ja politisch ohnehin schon verdunkelt. Die Nationalsozialisten hatten 1933 in Deutschland die Macht übernommen und die Angst vor einem neuen Krieg, die spitzte sich in Europa immer weiter zu. In Berlin brach Josephine Baker ein 6-monatiges Engagement nach nur 3 Wochen ab, weil Braunhemden ihre Shows störten und weil die Presse sie mit rassistischen Beleidigungen regelrecht überschüttete. Sie fand dann neues privates Glück mit dem jüdischen Unternehmer Jean Lyon, den sie 1937 heiratete. Und durch ihre Hochzeit mit dem Franzosen wurde auch Josephine Baker französische Staatsbürgerin. Sie probierte sich dann ein Stück weit in der Rolle der Ehefrau und war eine Zeit lang auch glücklich, vor allem als sie schwanger wurde. Aber dann verlor sie ihr Kind und das Paar driftete auseinander und verbrachte immer mehr Zeit getrennt. Und bald darauf kehrte Baker auch auf die Bühne zurück. Aber auf Tour zu gehen wurde mit Kriegsausbruch 1939 natürlich eigentlich unmöglich. Nach der Besatzung von Paris im Juni 1940 verließ auch Josephine Baker die Metropole und floh gen Süden auf ihr Château de Milland in der Dordogne. Und sie schwor, so lange nicht an der Seine aufzutreten, bis die Nationalsozialisten aus der Stadt vertrieben worden waren. Und es sollte also 4 Jahre dauern, bis Baker ihr geliebtes Paris dann wieder sah. Und das ist, finde ich, besonders beeindruckend. Josephine Baker beließ es nicht bei hitzigen Schwüren. Sie begann als unbezahlte Agentin für den französischen Geheimdienst zu arbeiten, das Deuxième Bureau. Und sie sagte dazu später, Zitat, Frankreich hat mich zu der gemacht, die ich bin und mich bedingungslos akzeptiert. Ich war bereit, ihr mein Leben zu geben. Ihr Vorgesetzter, ein Abwehroffizier namens Jacques Abtey, der zweifelte zunächst daran, ob Josephine Baker wirklich für Spionagetätigkeiten geeignet war. Aber er traf sie dann zum persönlichen Gespräch und war wirklich stark beeindruckt von ihr, weil er merkte, dass ihm keine Diva gegenüber saß, sondern eine Frau, die ihr geliebtes Frankreich wirklich verteidigen und dabei helfen wollte, die Nationalsozialisten zurückzudrängen. Die beiden arbeiteten also in den kommenden Jahren erfolgreich für den Geheimdienst zusammen und auch mit der französischen Résistance und sie waren auch privat ein Paar. Bakers Widerstandsaktivitäten im Zweiten Weltkrieg waren wirklich vielfältig. Sie versteckte Résistance-Mitglieder auf ihrem Château de Milland, bis es dort zu gefährlich für die KämpferInnen wurde. Und in ihrer Rolle als Agentin nutzte sie ihre Auftritte in diplomatischen Zirkeln, um Informationen zu sammeln. Und diese Informationen, die schrieb sie sich dann auf die Handflächen oder auf die Innenseiten ihrer Arme, wo man sie nicht direkt sehen konnte. Oder sie kritzelte Informationen auf Zettel und pinnte sich diese Zettel an die Unterwäsche oder steckte sie sich in die Unterwäsche. Und das tat sie in der festen Überzeugung, dass niemand auf die Idee kommen würde, den Weltstar Josephine Baker einer Leibesvisitation zu unterziehen. Und damit behielt sie recht. Das Deuxième Bureau setzte Baker auch in Lissabon ein. Also die portugiesische Stadt war damals eine neutrale Stadt und wurde im Zweiten Weltkrieg zum Hotspot für Geheimdienstaktivitäten. Josephine Baker war vor allem in Nordafrika aktiv. Sie arbeitete als Informationssammlerin und Botin zum Beispiel in Algier und in Casablanca. Sie schrieb geheime Informationen in unsichtbarer Tinte auf ihre Notenblätter und schmuggelte diese Informationen auf diese Weise für den Geheimdienst über Landesgrenzen. Und selbst als sie monatelang mit einer Bauchfellentzündung und Sepsis im Krankenhaus lag, wurde schließlich ihr Krankenzimmer zum Treffpunkt für Geheimdienstangehörige. Die kamen unter dem Deckmantel des Krankenbesuchs zu ihr und tauschten dann also in ihrem Zimmer Informationen aus. Und kaum hatte sie sich von der schweren Erkrankung wieder erholt, nahm sie ihre Aktivitäten selbst wieder auf und ging dann eine weitere Verpflichtung ein. Bis Kriegsende trat Josephine Baker dann nämlich insbesondere in Nordafrika vor amerikanischen Soldaten auf. Und 2 Monate nach der Befreiung von Paris im August 1944 kehrte dann also auch Josephine Baker in ihre geliebte Stadt zurück. Und diesmal kam sie aber nicht im Bühnenoutfit, sondern in ihrer Militäruniform. Josephine Baker hoffte, dass mit dem Krieg auch der Rassismus überwunden war und dass auch in den USA die Rassentrennung ein Ende finden würde. Und deshalb stattete sie ihrem Geburtsland bald darauf einen erneuten Besuch ab. Und sie wurde wieder bitter enttäuscht. In den USA war sie nicht nur der Diskriminierung durch Weiße ausgesetzt, jetzt übten auch Schwarze Kritik an ihr, denn so stolz man einerseits darauf war, dass sie ein Weltstar geworden war, so sehr setzte man eben auch Hoffnungen in sie, dass sie diesen Status nutzen würde, um sich für die Rechte von Schwarzen einzusetzen. Und Baker war ziemlich getroffen von dieser Kritik, nahm sie sich aber auch zu Herzen. Und das sieht man wenige Jahre später, denn als sie 1951 in Miami auftrat, stellte sie die Bedingung, dass sie nur vor einem gemischten Publikum singen würde. Und das war das erste Mal in Florida, dass Schwarze auch in exklusive Hotels und Kabaretthäuser der Stadt durften. Baker sprach sich zum Beispiel auch gegen das kontroverse Todesurteil für Willie McGee aus. McGee war ein schwarzer Mann, der der Vergewaltigung einer weißen Frau beschuldigt worden war und aufgrund umstrittener Beweise zum Tode verurteilt worden war. Und dagegen sprach sich Baker also aus. Sie forderte, die Exekution auszusetzen. Weil sie wegen ihrer Hautfarbe in einem New Yorker Club nicht bedient wurde, meldete Baker diesen Vorfall dann bei einer Bürgerrechtsorganisation. Der Fall ging an die Presse und Baker geriet damit auf das Radar des paranoiden FBI-Direktors J. Edgar Hoover. Der legte eine Akte über den schwarzen Star an und beschuldigte sie, Kommunistin zu sein. Und das in einer Zeit, in der ganz Amerika auf KommunistInnen Jagd war. Also das war ja eine Zeit der großen Angst vor dem Kommunismus. Und Baker hatte ihre amerikanische Staatsbürgerschaft ja bei der Hochzeit mit Jean Lyon aufgegeben. Jetzt wurde sie mit einem Einreisebann in ihr Geburtsland belegt. Dieser Bann wurde erst in den 60er Jahren wieder aufgehoben. Und 1963 konnte Baker dann auf Einladung der Bürgerrechtsbewegung um Martin Luther King nach Washington D.C. reisen. Dort sprach sie dann als einzige Frau beim March of Washington zu der versammelten Menge. Sie war gekleidet in ihre Militäruniform und hatte also alle ihre Orden am Revers. Und so sprach sie zu den bis zu 250.000 versammelten Menschen. Und sie sagte diesen Menschen, Zitat, ihr wisst, Freunde, dass ich euch nicht anlüge, wenn ich sage, dass ich in den Palästen von Königen und Königinnen war und in den Häusern von Präsidenten und noch vieles mehr. Aber ich konnte nicht in ein Hotel in Amerika gehen und mir eine Tasse Kaffee bestellen. Das hat mich wütend gemacht. Und wenn ich wütend bin, mache ich meinen großen Mund auf. Wenn ihr schreit, Freunde, werdet ihr gehört werden. Diesmal wird man euch zuhören. Zitat Ende. In ihrer Wahlheimat Frankreich war Josephine Baker die wohl beliebteste Bürgerin ihrer Zeit und das Land dankte ihr den Einsatz für den Geheimdienst und die Unterstützung der Résistance mit mehreren Orden. Sie bekam die Medaille de la Résistance und das Croix de Guerre und Baker wurde außerdem in den Orden der Ritter der Ehrenlegion aufgenommen. Baker heiratete in fünfter Ehe den Orchesterleiter Joe Bouillon und nach dem Krieg hatte sie auch begonnen, Kinder unterschiedlicher Herkunft und Religionen zu adoptieren. Sie nannte das ja ihre Regenbogenfamilie und die sollte vorleben, dass Menschen sich ungeachtet von Hautfarbe, Religion und Herkunft lieben und friedlich miteinander leben können. Und um das zu beweisen, bot Baker gegen Bezahlung zum Beispiel Touren durch ihr Chateau an, bei denen die 12 Kinder auch Teil der Attraktion waren. Manche ihrer Kinder blickten später durchaus kritisch auf diesen Teil ihrer Erziehung und dass sie so zur Schau gestellt wurden. Und durchaus komplex und verwirrend ist auch, dass Baker trotz ihrer eigenen bisexuellen Erfahrungen überraschend konservativ und ablehnend auf die Sexualität ihrer Adoptivkinder blickte. Ihren Adoptivsohn Jari schickte sie mit nur 15 Jahren nach Argentinien zu seinem Stiefvater, nachdem sie herausgefunden hatte, dass er schwul war. Also das ist ein Punkt in ihrer Biografie, den ich gerade auch mit Blick auf ihre eigene Sexualität gar nicht nachvollziehen kann, warum sie dort so engstirnig und ablehnend agiert. Diese ganze Unternehmung mit dem Chateau, die ist auch insgesamt nicht erfolgreich, denn die Einnahmen reichten nicht, um Bakers Lebensstil für sich, ihre Kinder und ihren letzten Ehemann zu finanzieren. 1968 hatte sie so viele Schulden, dass sie das Chateau verlor und auch ihr fünfter Ehemann verließ sie in diesem Zeitraum. Ihre lebenslange Freundin, Fürstin Grazia Patrizia von Monaco, organisierte Josephine Baker dann ein Apartment nahe des Fürstentums. Sie lebte dann also in ihren späten Jahren in Monaco. Sie ging nochmal auf Tour, wohl auch um wieder Geld zu verdienen. Und sie hatte einen triumphalen Auftritt 1973 im New Yorker Madison Square Garden, wo auch das Publikum in ihrem Geburtsland und die Presse sie endlich als talentierte Entertainerin anerkannten. Sie findet noch einmal das Liebesglück mit dem Künstler Robert Brady. 1975 erleidet sie dann aber eine Hirnblutung und stirbt wenig später an den Folgen. Bestattet wird sie in Monaco, aber mehr als 4 Jahrzehnte später wurde Josephine Baker im November 2021 symbolisch noch einmal bestattet, nämlich im Pantheon in Paris. Das Pantheon ist die Ruhmeshalle, in der Frankreich seinen Nationalheldinnen und Helden gedenkt. Hier werden zum Beispiel auch Voltaire, Victor Hugo, Marie Curie und Simone Weil geehrt. Und Baker wurde als erste Schwarze und als erste gebürtige Amerikanerin in das Pantheon aufgenommen. Geehrt wurde sie für ihr Leben als Tänzerin, Widerstandskämpferin im Zweiten Weltkrieg und als Aktivistin gegen den Rassismus. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sagte an dem Tag, Zitat, mein Frankreich, das ist Josephine. Und damit hat er auf ihren Einsatz für ein diverses, tolerantes, rassismusfreies und friedliches Miteinander angespielt. Und das hätte ihr wohl sehr gefallen. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge. Ich sag euch wie immer vielen Dank fürs Einschalten. Wenn ihr Gedanken zur Folge oder Ideen für künftige Episoden habt, dann meldet euch gern per E-Mail oder auf Social Media. Ihr erreicht mich über feedback@herstorypod.de oder auf Instagram unter @herstory_pod. Wir hören uns wieder in 2 Wochen mit einer neuen spannenden Biografie. Und bis dahin, passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen. Thank you.